Fleischer und Glashaus, das wöchentliche Magazin. Fleischer und Glashaus, kernige Dispute und feurige Debatten. Fleischer und Glashaus, der Gossentalk aus Hamburg-Ossen. Fleischer und Glashaus, die Nachrichten. Fleischer und Glashaus, der feuchte Traum deines Vaters. Fleischer und Glashaus, hören, was Spaß macht. Fleischer und Glashaus, 80er, 90er und das Beste von heute. Fleischer und Glashaus, The Saturday Night Show. Fleischer und Glashaus, Dispute, Gesten und Impressionen. Fleischer und Glashaus, der Dialog, der sich gewaschen hat. Fleischer und Glashaus, das Zwiegespräch mit Pfiff. Fleischer und Glashaus, die gnadenlose Abrechnung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fleischer 2 und Glashaus 2, dem Podcast der beiden Fleischer und Glashaus Klone.
Wir haben uns klonen lassen von Tom Brady, der hat da irgendwie so ein Startup in den USA, dass er jetzt da Hunde, vor allem Haustiere klont. Wenn man seinen kleinen Pfiffi verloren hat, dann muss man sich mittlerweile nicht mehr betrübt zeigen, sondern man kann einfach einen Klon erstellen und wir sind jetzt die ersten Menschen, die das auch haben mit sich machen lassen als Testpilot.
Ja, er hat seinen Hund geklont, Tom Brady. Und du hast auch recherchiert, Paris Hilton und hat er auch recherchiert.
Hat er auch schon geklont. Auch schon geklont. Paris Hilton hat gesagt, sie musste gar nicht mehr trauern, als ihr Hund gestorben ist, weil sie seinen einfachen Klon hatte direkt. Er ist ja easy heutzutage.
Ja, wie wäre das jetzt moralisch? Das klingt jetzt für mich im ersten Moment, klang es nämlich so herzlos, wenn man sagt, ich musste nicht trauern, weil ich ja den Klon habe. Aber das ist schon schwierig. Also wenn ich jetzt überlege, also ich würde sterben und dann würdest du mit meinem Klon chillen. So irgendwie würde man dann so, also schon denken, dass da eine gewisse Trauer vorhanden ist, darüber, dass ich ja tot bin. Aber im Endeffekt ändert sich ja auch nichts, weil da ja mein Klon da ist, so. Weißt du?
Ja, aber dein Klon startet von neuem, oder?
Ach so.
Oder meinst du, du hast dann immer, wenn zum Beispiel dein Opa stirbt mit 95, dann klonst du dir deinen 95-jährigen Opa nochmal? 95-jährigen Opa? Ich glaube, der würde halt nochmal von vorne starten, ja. Dann würde er ja auch einen anderen Lebensweg nehmen und dann ist er nicht genauso.
Ja, okay, ne? Das ist nochmal, das ist dann beim Hund natürlich nochmal was anderes. Beim Hund wäre sogar eigentlich, ja, also, ob man dann mit einem Welpen ist natürlich grundsätzlich auch sehr nice zu chillen.
Gibt doch diesen wirklich sehr guten Actionfilm mit Scarlett Johansson, Die Insel, ahnst du das? Wo sie ist die Insel heißt es und da sind nur Klone und die Super Richen, sie haben sich alle so ihre Klone organisiert als Ersatzteillager und diese Klone leben alle auf der Insel und denen wird natürlich vorgegaukelt, dass das die echte Welt ist. Und sobald, es gibt dann so eine Lottery quasi und dann wird immer gesagt, ihr kommt jetzt, nee, stimmt gar nicht, das ist andersrum, die sind nicht auf der Insel, sondern die sind quasi in so einem Labor mäßig und dann gibt es eine Lottery und man kann gewinnen, dass man quasi auf die Insel kommt. Und auf die Insel kommen heißt aber, man wird dann quasi da rausgenommen aus diesem Labor und wird dann gekillt und dann werden die Organe ausgebaut und dem Original eingepflanzt. Und sie ist dann, Scarlett Johansson ist so die Heldin der Story, die dann selber so aus diesem Labor entkommt und dann ihren Wirt trifft oder ihre Original-Version von sich selber trifft und so. Ist ein geiler Film. Haben wir damals im Englisch-Leistungskurs geguckt.
Ja, das ist spannend. Das ist so eine klassische moralische Klonfrage irgendwie, die ja oft in Filmen gestellt wird. Es gibt ja auch diese Serie Severance auf Apple TV, die jetzt in der zweiten Staffel ist, wo die Leute, das ist jetzt nicht direkt klonen, aber auch sowas ähnliches, die machen da eine Arbeit und sobald die zur Arbeit gehen, wird deren Erinnerung gelöscht. Immer wenn sie die bei ihrer Arbeitsstelle sind sie eine andere Person und die Arbeitsstelle, sie erinnern sich nicht.
Inners and Outies heißen
die. Inners and Outies, genau.
Also ja, habe ich mal reingeschaut. Weirder Shit, das wurde produziert von Ben Stiller, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Schöne Grüße an Ben Stiller. Ich weiß, der hört auch viel Fleischer und Glashaus.
Ja, er hat auch die Idee auch zu Severance, ich weiß gar nicht, ob er es geschrieben hat, aber die kam ihm auch bei Fleischer und Glashaus.
Und deswegen hat er auch da mit rein investiert, gemeinsam mit Tom Brady von uns Klone zu erstellen, damit er noch mehr Fleischer und Glashaus hören kann. Wir kommen jetzt
Stimmt.
mehrmals täglich,
Das
weil
wäre
immer
schön.
unterschiedliche Klone von uns die Folgen recorden.
Ja, habe ich jetzt auch so ein täglicher Podcast wäre eigentlich auch nice, ne? Aber schwer zu
Schwer,
realisieren.
wenn man es nicht beruflich macht. Also ich finde ja, Apokalypse Filtercafé kommt täglich, glaube ich. Guter
Aber ja,
Podcast.
unterschiedliche Hosts.
Unterschiedliche Hosts. Ja, das stimmt. Die wechseln sich ein bisschen ab, aber sind trotzdem, sind drei, oder? Nicht die sich abwechseln. Also sie haben schon auch hohe Intensität und dann
Stimmt.
kümmern sich immer um Gäste und so weiter. Das ist schon
Ja, aber
intens.
auf jeden Fall bei Severance ist es dann auch so dieser Konflikt dann, dass die Innis dann aufbegehren, weil sie dann quasi ja einfach getötet werden können, indem, wenn du hast ein Inni sozusagen, du arbeitest, du gehst immer jeden Morgen zur Arbeit, dann gehst du da in diesen Fahrstuhl, der weg ist sozusagen die Wechselzone, dann wirst du zu deinem Inni, erinnerst dich nicht mehr, was du außerhalb dieser Arbeitsstelle gemacht hast, aber du hast dann ja quasi eine neue Persönlichkeit, die dann auch einen Willen entwickelt. Das ist ja irgendwie vergleichbar mit, du hast einen Klon, den du dir einfach nur machst, um da die Niere zu bekommen, aber im Endeffekt entwickelt das natürlich auch ein Bewusstsein.
Ja, das
Oder
stimmt.
bei Black Mirror gibt es ja auch, dass sie teilweise Menschen Gehirne digital spiegeln. Das heißt, die haben da so, klonen ihr Gehirn und packen das dann in den Computer. Dass du dann deinen eigenen und
So ein
dann
Avatar von sich selber hat man dann.
genau, ein Avatar von sich selber, was aber eine Kopie deines Gehirns ist, darum auch diese Gefühle hat. Und diese Avatare steuern dann so das Smart Home quasi und sind dann dein persönlicher digitaler Assistent.
Ah, krass. Ja, also, was ist die Moral von der Geschichte? Passt, also seid vorsichtig mit diesem Klonthema. Ich würde jetzt nicht sagen, pauschal, lasst euch nicht klonen, klont nicht eure Haustiere. Ihr könnt das schon machen, aber informiert euch gut, lest euch die Broschüre durch und so weiter.
Und wenn jetzt rauskommen würde, du bist eigentlich nur ein Klon von dir selbst und wir leben hier in irgendeiner fingierten Welt. Also die Welt, in der wir leben, ist eigentlich nur so eine Simulation, so ein fingiertes Ding, wo wir reingesetzt werden, damit wir von unseren Hauptwirten, sage ich mal, oder unseren Originalen einfach, wir werden hier hingesetzt, um quasi zu lagern. Würdest du dann und dein Original quasi in einer anderen Welt, in einem Paralleluniversum braucht jetzt deine Niere. Würdest du sie freigeben oder würdest du sagen,
Nee, also wenn er jetzt meine, per se, wenn ich hier herausfinde, da gibt es das Paralleluniversum und da ist mein Original und so, würde
ja.
ich erstmal sagen, okay, aber hier weiß keiner Bescheid, so wir, das sind ja trotzdem echte soziale Kontakte, die ich hier habe und so, würde ich drauf
Echt in
klarkommen.
Anführungszeichen, ne?
Echt in dem Sinne, dass die anderen Leute ja das auch nicht wissen und man lebt dann, finde dann viel schlimmer dieses Truman-Show-Szenario, weißt du? Wenn du mit, wenn alles um dich fingiert ist und jeder ist eingeweiht und du bist der Einzige und dann findest du raus, dass dein ganzes Leben fake war und du bist der Einzige, der es nicht weiß, das finde ich schlimmer, als dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt drauf, ich gebe meine Niere, aber ich hatte hier zumindest ein echtes Leben in diesem Kosmos, in dem ich gelebt habe.
Ja, also würdest du jetzt, ich habe immer noch nicht genau, also würdest du jetzt dann direkt sagen, ja, mit Stolz quasi hingehen und sagen, ich gebe dir meine Niere, Bro, oder würdest du sagen, ey, Digga, ich habe hier mein eigenes Leben,
Nee, ich würde direkt die Niere geben.
direkt die Niere leben, ja,
Und
ist auch
du?
korrekt, ja, klar.
Da muss man korrekt sein, weil er braucht die. Erstmal ist er das Original und ich der Fake, so. Man darf
Ja.
da jetzt auch nicht die Wirklichkeit verdrehen.
Ja,
Und er braucht sie halt in dem Moment,
ich
ne?
finde, das sind so auch für mich so Kommunisten, die dann sagen, ich will auch meine eigene Niere behalten.
Ja. Ich würde ja jetzt zum Beispiel auch für Donald Trump meine Niere.
Ja.
So, weil er ist jetzt irgendwie einfach der Präsident von USA, ne? Und ich bin ein kleiner Wicht.
Ich habe für Markus Söder habe ich meine Niere gegeben.
Ja, und seitdem hängst du hier am Tropf, wenn du den Podcast recordest, ne?
Ja, aber er hat sie gegessen.
Ja, er brauchte sie. Gut, das ist vielleicht so ein Edge Case, weil er brauchte sie jetzt nicht unbedingt
Er
zum
hatte
Überleben, sondern
Bock, sie
halt,
zu snacken.
ja, es war halt so eine Delikatesse für ihn und das ist dann, ich würde sagen, ist das auch noch okay, so, ne? Weil es ist immer noch der bayerische Ministerpräsident.
Stimmt, ich mache immer die Lichterkette an im Hintergrund.
Auch wir machen es uns gemütlich, ne? Es wird ein bisschen weihnachtlich. Und wir haben unser Podcast-Setup, es wächst und gedeiht, es wird immer geiler. Wir machen jetzt nächste Woche, machen wir alles komplett fertig. Ihr hört das Geruggel im Hintergrund, Martin ist hier schon am Rumschrauben. Und wir haben auch mal wieder uns einen kleinen Wodka-Shot hier rein gelötet. Eigentlich wollten wir einen Mümmelmann trinken, den haben wir beim Auto liegen lassen. Aber deswegen sind wir schon leicht angeheitert und wir machen es uns bequem. Ich hoffe, ihr habt es euch auch bequem gemacht und genießt die Show.
Hoffentlich.
Ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet.
Nice.
Ich war in Europa unterwegs wieder. Ich bin ein großer Europa-Fan. Deswegen dachte ich, mache ich mal ein kleines Quiz zu so einem Nerd-Thema, für das ich mich ja selber begeistere. Und zwar die Geografie Europas. Du kriegst insgesamt 7 Fragen. Wenn du alle 7 richtig hast, landest du auf Platz 1. Bei 6 richtigen landest du auf Platz 2. Bei 5 richtigen auf Platz 3 und so weiter.
Ja, besteht das Potenzial, sich zu blamieren bei diesem Quiz?
Ja, klar. Wenn du alles falsch machst, hast du dich natürlich hart blamiert.
Okay.
Welcher EU-Staat liegt nicht in Europa? A. Malta, B. Zypern, C. Färöer oder D. Bulgarien.
Das hatten wir schon mal, das Thema.
Tatsache?
Ja, weil ich gefragt hatte, was ist das südlichste Land Europas? Und das ist Zypern. Und dann hatten wir schon die große Debatte.
Ah, weil es geografisch nicht zu Europa gehört, aber zur EU-mäßig.
Ja.
Ja, okay. Stark, ja. Dann hast du dich da gut erinnert und hast schon mal den ersten Punkt. Also die Totalblamage hast du schon mal ausgeschlossen. Jetzt kommt die zweite.
Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so eine Frage wäre, die jetzt zum Beispiel bei Wer wird Millionär, ob das mit der Formulierung nicht zu schwammig wäre.
Doch. Also naja, man muss ja sagen, Europa ist geografisch ja ohnehin ein total schwammiges Thema, weil das haben sich die Griechen irgendwann ausgedacht. Ne? Also wie die europäische Grenze verläuft, weil wir haben ja, eigentlich sind ja Kontinente unterteilt nach Kontinentalplatten und es gibt keine europäische Kontinentalplatte, es gibt die eurasische Kontinentalplatte. Also dass jetzt zum Beispiel irgendwo da mitten in Russland und an der Grenze zu Kasachstan oder sowas eine Europagrenze verläuft, das geht auf die Antike zurück, weil irgendein Grieche, ich kann es euch jetzt nicht im Detail sagen, sich das mal ausgedacht hat und dann hat man gesagt, wir halten daran fest.
Wahrscheinlich war das auch der Varoufakis damals gewesen.
Ja, Mann, das stimmt, der die Pleite Griechen schon ins Verderben getrieben hat.
Genau. Worauf bezieht sich dann die Frage?
Auf Europa. Auf diese Definition, auf die allgemeingültige Definition geografisch von Europa. Und da ist Zypern nicht mit drauf.
Also jetzt ist es die allgemeingültige, aber du nimmst die von Varoufakis.
Ich nehme die von Varoufakis.
Okay, verstehe.
Die jeder nimmt.
Okay.
Wenn es um Geografie Europas geht.
Aber wenn sich die Griechen das ausgedacht haben und Griechenland ja obviously zu Europa gehört, aber sie ja auch irgendwie Anspruch auf Zypern erheben, dann...
Ja, aber selbst die sind ja so fair und sagen, das ist nicht Europa.
Aber trotzdem unser Land.
Ja, aber das muss ja nicht, es kann ja nicht, muss ja nicht zwangsläufig immer. Russland ist auch auf 2 Kontinenten, Türkei ist auf 2 Kontinenten, UK ist auf 52 Kontinenten.
Na, guter Punkt. Und ist Grönland Europa?
Nein, auf gar keinen Fall.
Nee, ne?
Grönland ist natürlich, ist auch nicht mal richtig in der EU, aber gehört zur dänischen Krone und ist auch kontinental nicht in Europa. Sondern alright. Amerika.
Frankreich ist auch nicht komplett auf Europa. Nur wieder wir Deutschen haben nichts außerhalb Europas.
Ja,
außer stimmt. Helgoland.
Ja, genau. Das gehört ja sogar zu Hamburg, wie wir hier gelernt haben bei Fleisch und Glas zuletzt.
Irgendeine Insel gehört zu Hamburg, habe ich dann im Nachhinein auch erfahren.
Ja, irgendeine Insel auf der Elbe wahrscheinlich.
Nee, irgendeine andere, auch im Nordsee oder so. Aber komme ich jetzt nicht drauf, könnt ihr gerne selber nachschlagen.
Bist du bereit für die zweite Frage?
Yes.
Wie viele Hauptstädte durchfließt die Donau? 2, 3, 4 oder 5?
5 ist ein bisschen viel, also Wien natürlich. Budapest, oder? Würde ich mal sagen.
Nicht so schlecht.
Das sind die beiden, die mir so auf Anhieb einfallen. Prag auch oder ist das was anderes? Was sind die Antwortmöglichkeiten?
2, 3, 4 oder 5.
Sag ich mal 2 einfach, weil mir nur 2 einfallen.
Richtige Antwort wäre 4 gewesen. Die fließt nämlich auch noch durch Bratislava und durch Belgrad. Bratislava ist ja super dicht an Wien dran, 30 Kilometer oder sowas an der slowakischen Grenze.
Und wie heißt, welcher Fluss geht durch Prag?
Gute Frage. Wolga oder so vielleicht? Vielleicht falsch. Kann mal gucken. Damit wir das direkt hier mal. Ah, Moldau. Stimmt, Moldau heißt der Fluss. Moldau. In Prag, oder? Wolga gibt es auch irgendwo, aber ich glaube, in Prag ist Moldau. Ja, liegt an der Moldau.
Wolga klingt ja extrem russisch.
Moldau klingt aber ein bisschen moldawisch eigentlich, ne?
Ja, Wolga? Also wirklich wenige Wörter klingen so russisch wie Wolga.
Olga vielleicht noch.
Ja, obwohl Olga hätte ich auch vielleicht ein bisschen polnischen Touch zugesprochen, aber es ist wirklich sehr schwammiges Halbwissen hier.
Eins von zwei hast du richtig. Welches europäische Land hat keine Küste? Rumänien, Bulgarien, Serbien oder Albanien?
Boah. Also, Albanien hat auf jeden Fall eine Küste. Serbien, weiß ich nicht. Welche gab es noch?
Bulgarien.
Bulgarien hat sich auch die Goldküste, oder? Also, ich war noch nie da, aber man ist auch bekannt. Oder ist auch in Bulgarien, oder verwechsel ich es jetzt?
Ich war damals mit Phelps Entertainment vor Ort
Ja,
am
eben.
Goldstrand. Aber ob das jetzt in Bulgarien ist, möchte ich jetzt noch nicht sagen. Rumänien steht noch mit zur Auswahl und Serbien.
Ja, dann sage ich mal Rumänien.
Serbien wäre die
Ah,
richtige
shit,
Antwort
war ich schon
gewesen.
fast auf dem Weg dahin.
Ja, Serbien ist komplett im Landesinneren gelegen. Rumänische Küste aber auch sehr unbekannt, muss ich sagen.
Ja.
Bulgarien kennt man durch Goldstrand, Albanien ist ja komplett da an der Adria, eigentlich die komplett Strand mehr oder weniger. Rumänien ist sehr unbekannt für die Küste.
Bulgarien kenne ich so von Videos, wo die dann so verschiedene Orte zeigen. This is not the Malediven. This is not Switzerland. This is not bla bla
Ja.
bla. Und dann ist es am Ende Albanien und sieht sehr nice aus insgesamt. Du warst doch bestimmt schon da, oder?
Ja, ich war da schon, ist geil. Ich war aber nicht an der Küste. Ich war in Tirana, mega geile Stadt, special Vibe. Nirgendwo ist es so wie in Tirana, feiere ich richtig. Weil die ja auch so komplett ab, die haben ja so einen richtigen Hardcore-Steinzeit-Kommunismus gemacht, ne? Das war nochmal losgelöst von Jugoslawien damals. Von diesem Dude mit dem X im Namen war der Führer da.
In
In
Albanien.
Albanien. Und was, also absolute Grauensherrschaft, ganz schlimme Sachen sind da passiert. Aber dadurch hat sich das so isoliert entwickelt, also auch architektonisch oder sowas, habe ich nichts gesehen, was so ist wie Tirana. Es ist schon sehr special, eine sehr eigene Kultur und so. Im Norden gibt es diesen Shkodra Lake an der Grenze zu Montenegro, der, ich glaube, zweitgrößte See in Europa. Mit so ganz vielen kleinen Kanälen an, an Bergen gelegen, so mega krasse Natur. Muss man sich geben. Und dann
Nice.
Kosovo, was natürlich auch albanisch ist, zum 95%, auch mega krasses Land. Lohnt sich auch hinzureisen.
Nice.
Wie viel Prozent von Russland liegen geografisch in Europa? Nach der Definition des Griechen 3%, 23%, 43% oder 63%.
23%.
Das ist die richtige Antwort.
Das war leicht. 3%, also wäre ein bisschen wenig gewesen.
Okay, nächste Frage. Wie viel Screentime hat Professor McGonagall in allen Harry Potter Filmen zusammen? A, 4 Minuten 45, B, 14 Minuten 45, C, 28 Minuten 45 oder D, 41 Minuten 45.
Ich dachte gerade, Screentime wäre wie oft, wie lange sie am Handy wäre.
Ja, stimmt.
Das,
Ja, in dem Zusammenhang wird dieses Wort auch benutzt. Aber ich habe so ein geiles YouTube-Video gesehen. Er hatte so die Relevanz aller, es gibt 91 Characters bei Harry Potter, er hatte die Relevanz aller Buch, so ein Ranking erstellt, wie häufig die im Buch genannt werden, wie viele im Film zu sehen sind. und so von Platz 91 bis auf Platz 1 und dann immer so, so verglichen, ob relevanter im Buch oder in den Filmen. Fand ich irgendwie ganz, war mich irgendwie kleben geblieben und deswegen habe ich jetzt diesen Professor McGonagall-Stat noch rausgesucht, was finde ich auch ganz gut zur Geografie Europas passt.
Stimmt. Also, 14 Minuten war ein, sag nochmal.
4, 14, 28 oder 41?
14.
Nee, 28 Minuten tatsächlich.
Na gut, aber was ist da, also auch wo sie im Hin wo sie einfach zu sehen ist, ne? Wo sie im Hintergrund
Wurde
da.
da nicht genauer definiert, aber ich würde sagen, überall, wo sie irgendwo im Bild ist, ja. Ist natürlich auch viel, ne? Acht Filme, wie viel sind das im Schnitt? 2,5 Stunden vielleicht.
Mindestens.
Sind wir schon wahrscheinlich bei so 20 Stunden Bildmaterial.
Und wie ist die Reihe? Also Harry und natürlich auf Platz 1, dann wahrscheinlich Ron auf Platz 2,
Richtig.
Hermine auf 3.
Yes. Doch wer kommt auf Platz 4?
Ja. Ist das
Dumbledore.
echt die nächste Frage
Ja, das ist
gewesen?
meine nächste Frage. Ist
Ja.
auch die letzte Frage.
Okay, die letzte
Sieh, ich gebe dir schon
Geografiefrage.
mal einen Tipp. Professor McGonagall mit 28 Minuten 45. Also der Tipp bringt dir gar nichts, aber sie ist damit auf Platz 9. Und richtig gesagt, auf Platz 1 Harry, auf Platz 2 Ron, auf Platz 3 Hermine. Doch wer ist auf Platz 4? A. Dumbledore. B. Neville Longbottom. C. Der halbkopflose Nick. Oder
Ja.
D. Lord Voldemort.
Also, Lord Voldemort ist natürlich halb kopflose Nick. Ja, Neville Longbottom ist natürlich auch der, der einem damals als erstes in den Kopf kommt, weil er ist jetzt nicht so eine wichtige Figur, aber er ist natürlich oft dabei einfach. Aber es ist trotzdem Dumbledore auf jeden Fall, ja, muss Dumbledore sein.
Richtig, Dumbledore, Platz 4. Neville Longbottom, Platz 10. Lord Voldemort, Platz
Ach
6.
krass, Platz 10, wer ist Platz 5? Wie Voldemort ist, sag nochmal.
Voldemort ist Platz 6 tatsächlich. Weil es gibt auch diese ganzen Tom Riddle-Rückblenden, die ewig lange
Ah, okay,
dauern und
da
so
zählt er
weiter.
auch als
Ja, da
Voldemort, na
zählt er
gut.
auch als Voldemort. Kopflose
Hagrid
Nick
ist auch relativ weit
war auch
oben.
Top 10 auf jeden Fall. Weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht das komplette Ranking hier parat. Ja, dann gibt's aber auch manche, die so in einem Film so super viel sind. Lior Lovelock oder diese Superblonde oder sowas, die war auch überraschend weit vorne, weil manche dann so in einzelnen Filmen so wichtige Hauptrollen haben. Ja,
Luna Lovegood.
Luna Lovelock. Ich
Gott.
weiß nicht, ob die in den Top 10 war, aber überraschend, die war auf jeden Fall viel mehr im Film als relevanter im Film als im Buch. Bei
Echt?
anderen war es andersrum. Interessantes Ranking, zieht's euch mal rein. Halbkopflose Nick war natürlich nicht in den Top 10.
Sogar ja, Top 100 wird er wahrscheinlich gerade.
91 Characters gibt's insgesamt
Ach so,
bei Harry
okay.
Potter. Also Top 100 wird er geschafft haben. Aber war interessant, weil man kann, also ich kannte, weil ich habe jetzt ja letztens die Filme vor einem Jahr oder so alle nochmal angeguckt. Und von diesen 91 Characters, die im Buch sind, die gibt's auch alle im Film. Und jeden hatte ich zumindest irgendwie nochmal gekannt, obwohl ich jetzt nicht so ein Harry Potter Nerd bin, aber man hat sich zumindest erinnert, dass es die gibt.
Dass ja, da gar nicht so viel Potenzial für Harry Potter Nerds noch mehr herausfinden.
Stimmt. Ja, ich habe schon das mit jetzt einmal die Filme rewatchen nach vielen Jahren, habe ich schon das höchste Nerd-Level erreicht, was man erreichen kann.
Ist Nicolas Flamel dabei?
Nicolas Flanell. Wer ist Nicolas Flanell? Ist doch so, wie Harry sagt, ne, wenn er
Ja.
in den Büchern blättert. Weiß ich
Er
nicht.
ist der Besitzer oder der Macher des Stein der Weisen. Und er kommt auf jeden Fall dann bei Magische Tierwesen Teil 2, ist er auch im Film zu sehen. Aber ich glaube,
Im Originalfilm ist er nicht zu
in
sehen.
Harry Potter wird er nur erwähnt.
Ah, okay. Ah. Kann ich mich jetzt nicht genau dran erinnern. Also das war mein Quiz zur Geografie Europas. Du hast passabel abgeschnitten. Ich würde sagen, ich Platz 4.
Habe ich gemacht. Ich hab schon eher schlecht abgeschnitten, ne? Harry Potter ist noch ein bisschen rausgehauen dann. So klingt es ganz anders, aber so klingt so mehr bassig, ne? Mal haben wir letztes Mal schon.
Ja.
Ich muss mehr ins Mic sprechen. Yes, sir. Ja, wollen wir mal über die Haftbefehl-Doku sprechen, Babo?
Ja, Ist natürlich schon ein bisschen ausgeschlossen, weil ich habe jetzt bei TikTok sehe ich so viel Content darüber, ne? Im Moment springt jeder auf das Thema auf.
Ja, ist ja auch Platz 1, Deutschland, Österreich und Schweiz, Riesenerfolg. Der Film, wie fandest du ihn?
Fand es sehr gut. Also es hat mich so mitgenommen, ne? Ich habe das abends im Hotel geguckt und ich dachte, ich schaue mal schnell rein, aber ich habe es komplett hängen und es hat mich auch die nächsten Tage noch so beschäftigt, ne? Ich war am nächsten Tag war ich in der Sauna, da gesessen, auf die Ostsee geschaut und es war irgendwie so nostalgisch, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht. Es hat mich also selten, dass ich mir sowas angucke und mich das noch so beschäftigt und irgendwie belastet. Auf der einen Seite ist es von der Machart, finde ich, sehr gut gemacht, lässt viele Fragen offen. Vielleicht denkt man auch deswegen noch so darüber nach und denkt, was ist denn jetzt mit der Mutter und was ist danach passiert und wie war das dann, wenn er seine Junkie-Trips da alleine im Hotel gemacht hat, so, weißt du? Und natürlich auch ein Schicksal, was man, also sein Schicksal und vor allem auch das Schicksal seiner ganzen Familie, seiner Frau, seiner Kinder und sowas einen natürlich mitnimmt.
Auf jeden Fall, ja, krasse Story. Seine Mutter wollte nicht in der Doku sein.
Okay.
Hat der Regisseur, einer der Regisseure, das waren ja zwei Regisseure, einer der beiden, Juan Moreno, hat ein Interview gegeben beim Spiegel. Ich guck mal eben nach, ob
Ist
er
das
wirklich
der Werbefilmer? Der ist
Juan,
einer aus dem.
nee. Juan Moreno ist der Journalist. Und Sinan Sevic ist der Werbefilmer. Die beiden haben das zusammen gemacht. Und Juan Moreno ist auch der Typ, sagt dir Klaas Relotius noch was? Der vom Spiegel, der Journalist vom Spiegel, der sich so viele Geschichten
Ja.
ausgedacht hat. Damals unter anderem hat er sich so Reportagen ausgedacht, dass er nach Amerika gefahren ist und da irgendwelche eine Bürgerwehr interviewt hat. Von einer Holocaust-Überlebenden hat er sich ein Interview quasi komplett ausgedacht, da irgendwelche Zitate erfunden. Und das war dann voll der Skandal, weil er halt viel für den Spiegel geschrieben hat. Und das kam dann raus und Juan Moreno war der Typ, der ihn
Hat auffliegen
hat
lassen.
auffliegen lassen, der hat da ermittelt gegen ihn quasi. So halb
Ja.
intern, also der ist nicht offiziell komplett beim Spiegel, aber macht viel für den Spiegel, auch einen Podcast. Und der ist das. Und über diese Geschichte, wie er den Klaas Relotius aufgedeckt hat, gibt es ja auch einen Film, Spielfilm, wo er gespielt wird von Ilias Mbarek.
Ach, krass.
Ja, das fand ich auch
Ah,
ganz.
ja, ich ahne das. Der Film habe ich nicht gesehen, aber ich ahne, dass das ein
Nee, habe ich
Film
auch nicht gesehen, habe ich auch nur, habe ich nicht so Gutes drüber
ist.
gehört.
Ist auch eine Story, die dann, also, wenn man halt einen Artikel darüber liest, da kennt man die Geschichte eigentlich, ne?
Hat man das Gefühl, also es ist natürlich, eine, ja, weiß ich nicht, kommt mir so vor und gerade Ilias Mbarek ist auch nicht unbedingt mein Lieblingsschauspieler.
Der ja auch damit drin war, der das Ganze produziert hat.
Eben,
Was auch
ja.
immer Produzent in dem Zusammenhang genau bedeutet, das weiß ich gar nicht so genau.
Ja, ich glaube, hat auch ein bisschen einfach seine Kontakte spielen lassen, hat das halt möglich gemacht,
Ja.
weil Haftbefehl ist mal zu ihm gekommen mit einem Drehbuch über sein Leben und meinte dann, hier, Elias, willst du mal nicht meinen Vater spielen hier in diesem Drehbuch? Und Elias hat gesagt, nee, das ist ein Scheiß-Drehbuch, das will ich nicht machen. Und dann hat Haftbefehl gesagt, so, ja, korrekt, dass du so ehrlich bist und es sagst, aber was können wir sonst zusammen machen? Und dann hat Elias gesagt, lass uns doch eine Doku machen. Und so ist das dann entstanden. Und ja, also, ich finde den Film natürlich, also die Story-Welt, das ist natürlich einfach super, super krass, super nah, lässt Haftbefehl die da ran. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich jetzt wirklich sagen würde, das macht das zum guten Film. Und weil es einen halt betroffen macht, ne? Also, es ist so halt, wie es einen, es macht einen, natürlich macht es einen betroffen. Es ist so wie, wenn ich dir jetzt von irgendeinem krassen Schicksal oder so erzähle, es macht einen ja automatisch betroffen. Man wäre ja nicht kein Mensch, wenn es einen nicht betroffen machen würde,
Aber es
weißt
ist
du?
ja schon eine Frage, wie man es erzählt.
Auch, ja, das stimmt schon. Aber allein diese Bilder und wie er aussieht und was das ist ja, also,
Ja, das macht schon vieles aus
das macht schon
davon.
vieles aus. Ich weiß nicht, ob es diese nachgestellten Szenen,
Bisschen gibt's nachgestellte Szenen.
das hatte ein bisschen so, ja, weiß nicht, ob ich das angemessen finde, der Story gegenüber, oder ob es nicht so, also ein bisschen,
Aber war jetzt nicht viel, ne?
doch,
Also,
war schon viel.
würdest du sagen?
Ja.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz hat er ihn natürlich trotzdem mitgenommen. Und ist insgesamt natürlich absolut, ja, wichtiger, weil, ja, wichtig oder auf jeden Fall eine erzählenswerte Story. Ilias Mbarek hat gesagt, in einem Interview auch, er wollte Haftbefehl ein Denkmal setzen und ihn als Künstler ehren. Und teilweise hatte ich auch das Gefühl, dass es sonst auch so aufgenommen wird und irgendwie der Eindruck erweckt wird, das sehe ich aber überhaupt nicht so. Also ich finde es einfach, das hat wiederum der Regisseur Juan Moreno hat gesagt, es ist ein Film über Drogenmissbrauch und das stimmt natürlich eher. Also es ist
Wenn
einfach,
beides stimmt, also es hat schon auch, Musik hat schon viel Platz, ne? Also
geht so, finde ich.
es, wie viel Musik, also wie viel Musik läuft. Ich habe auch bei, er hat eine Tracklist bei Spotify gemacht, da sind 20 Songs drauf. Also es gibt, wird sehr viel seine Mucke gespielt, auch einfach. Studio-Sessions werden gezeigt,
Eine Studio-Session.
die, was auch eine sehr eindrucksvolle Szene ist.
Ja,
Live,
das
ich finde,
stimmt.
das wäre vielleicht ein Kritikpunkt von mir, dass es so ein bisschen so dargestellt wird, als wenn er jetzt der krasse Live-MC ist.
Ja, das ist irgendwie so ein Film, irgendwie so, das wurde in der Öffentlichkeit einfach irgendwann hat jeder behauptet, Haftbefehl wäre so ein krasser Live-Künstler.
Und er ist überhaupt kein guter
Ich glaube, er hatte
Live-Künstler, ne?
einmal einen Splash-Auftritt und dieses Konzert, dieses Geburtstagskonzert, was sie zeigen, schien auch irgendwie gut gewesen zu sein, aber also ich habe ihn auch mehrfach live gesehen, es war einfach Quatsch, so, also jetzt es fühlt sich irgendwie, ich meine, er ist ja nicht gestorben oder so, aber er hat natürlich ein hartes Schicksal, fühlt sich irgendwie komisch an, ihn so zu kritisieren, aber wirklich seine Live-Konzerte, da hat er sich auch nie wirklich Mühe gegeben, hatte man das Gefühl, ne?
Hat man ja auch in der Doku gesehen, dass er
Na.
da bis in die letzte Minute völlig fertig im Backstage lag und nicht
Naja, aber
geprobt
er
hatte
hat
und
sich
dann.
die Kochsalzlösung reingeballert,
Ja.
immerhin.
Ja, das stimmt, aber das ist, er ist eigentlich eher ein begnadeter Studiomusiker.
Ja, aber das, es wird nicht so richtig gezeigt und es wird meiner Meinung nach auch, ja, jetzt nicht unbedingt falsch, aber der Eindruck wird irgendwie erweckt. Also natürlich, es wird gesagt, er ist der krasseste Rapper. Bilzerian sagt, er hat, also der Producer sagt, Haftbefehl solltet ihr nicht unterschätzen, er weiß genau, was er musikalisch will und was er macht. So klar, aber was ihn jetzt wirklich ausmacht und wieso was das Krasse an seiner Musik ist, das wurde jetzt meiner Meinung nach sehr oberflächlich beschrieben und auf der anderen Seite wurde auch irgendwie auf diese deepen Tracks, dieses Mann im Spiegel und so, wurde viel zu viel Aufmerksamkeit gelegt, weil ich finde diese Songs, macht Haftbefehl nicht zu dem erfolgreichen Künstler, der er ist. Ich finde, was ihn oder meiner Ansicht
Es hat halt
nach,
der Story gut gepasst, weil Mann im Spiegel so sehr
ja.
in diese Selbstreflexion, der Teufel in mir, mit dem ich kämpfe und so weiter. Das passt halt da in dieses Bild der Story ganz gut rein, ne?
Ja, aber ich finde, was Haftbefehl so erfolgreich gemacht hat, ist einerseits so dieses Aggressive in seinen Songs, dieses Rumgeschreie
Hm.
und auch, was gar nicht behandelt wurde in der Doku, sein Humor. Dass er witzig war, der war einfach schon immer witzige Lines dabei von Anfang an und irgendwie gut lustige Bilder gemalt, also im übertragenen Sinne gemalt, erzählt. Und das wurde gar nicht, was finde ich auch nicht gezeigt, also ist jetzt auch nicht, weil wie gesagt, es ging in dem Film einerseits über seinen Drogenabschuss und was natürlich auch der Filmtitel Babo impliziert, wo ich da auch zuerst dachte, das ist irgendwie ausgelutschter Film, so das Erste, was einem einfällt, so Haftbefehl, Chabos wissen, wer der Babo ist, er ist der King einfach, bla, man nennt es Babo. Aber das ist ja eigentlich, was ich auch so am heftigsten fand, zu sehen, ist all dieses Vaterthema, dass er dieses Trauma mitgekriegt hat von seinem Vater und man einfach sieht, wie er es eins zu eins, also
Kopiert
an
halt.
seine Kinder weitergibt, so und es ist wie einfach genau dasselbe macht.
Man fragt sich auch, wo das Money herkommt, ne? Also wenn man sich so hart gönnt, sage ich mal, salopp gesagt. Das kostet doch, also jeden Tag sich so hart viel Koks reinballern, dieses Partyleben, immer in Hotels pennen. Er sagt immer, er ist 5 Tage im Hotel, dann kommt er mal nach Hause. Dann eine Familie parallel zu unterhalten, die in einem fetten Haus wohnt, die ganzen Autos und so. Und ich meine, der hat nie krasse Touren gespielt. Der hat alle 3, 4 Jahre mal ein Album gemacht, was erfolgreich war. Aber der Lifestyle wirkt ja sowas von
Er hatte
exzessmäßig.
seine Marke, Chaubus auch.
Ja, okay. Aber also
Aber
es,
auch jetzt
offensichtlich
keine Riesenmarke,
wird
so.
es irgendwie reichen, aber es war für mich zumindest
Er hat,
überraschend.
dass er ein Fahrer, das fand ich auch so lustig in der Doku.
Ja.
Plötzlich kommt sein Fahrer zum Wort. So. Dann bist du Donald Trump.
Ja, aber man denkt sich doch, also.
Aber das ist schon oft, er hat ja diesen Maybach, sitzt er im Maybach und lässt sich fahren.
Findest du nicht, dass er wirkt so wie, also so der Lifestyle,
Ja,
was das ja auch
total.
kostet, wirkt, als wenn das so der krankeste Superstar überhaupt ist? Und er ist natürlich erfolgreich so, aber er ist jetzt nicht der Mainstream-Schlager überhaupt so, ne?
Ja.
Aber scheint irgendwie zu reichen, scheint nicht irgendwie verkannt zu haben, wie viel man verdient mit alle 3 Jahre mal ein erfolgreiches Rap-Album machen.
Und findest du, dass in dem Film so die Verantwortungsfrage, also einerseits natürlich, er geht natürlich mit sich selbst schon sehr hart ins Gericht, also was diese Verantwortung angeht, glaube ich, kann man sagen, da wird ihm sozusagen wird nicht wird, seine Verantwortung wird nicht schön geredet, aber so, was natürlich gar nicht wirklich gezeigt wird, ist so die Verantwortung von allen, von der Business,
Industrie.
von der Industrie drumherum, so, dass die alle an ihm mitverdienen, sogar diesen Lifestyle ja irgendwie auf eine Art
Ja, aber muss
finanzieren.
man, also man hat ja bewusst ganz viele Aspekte ausgelassen, ne? Man hat sich halt auf eine Story konzentriert. Auf der einen Seite irgendwie Musik und irgendwie so versuchen ihn so, also dieses, als so den Ghetto-Poeten darzustellen und auf der anderen
Ja, ist
Seite.
schon wenig, würde ich sagen, wie gesagt, das glaube, finde ich.
Ja, da ich hatte schon das Gefühl, dass das Platz hatte, aber kam vielleicht unterschiedliche Auffassungen zu haben. Und auf der anderen Seite natürlich diese Exzess-Drogenabsturz im Zusammenhang mit seiner Familie. Man hätte natürlich auch noch sagen können, hey, antisemitische Texte oder frauenfeindliche Texte oder Rolle von A&Rs, die ihn dann trotzdem auf die Bühne pushen und ein Geburtstagskonzert organisieren, obwohl er offensichtlich komplett am Arsch ist und so. Ich glaube, wer hätte der Sache nicht gut getan, wenn man da noch 100 andere Aspekte aufgemacht. Man muss den Leuten auch dann Raum geben, sich dann vielleicht noch selber dazu Teile zu denken.
Oder man hätte eine Serie halt draus machen müssen.
Ja, ich finde, es steht so schon für sich ganz gut.
Ja, ich fand echt irgendwie, was mich so am meisten beschäftigt hatte, war, dass ich das so krass fand, wie er einfach eins zu eins seinen Vater quasi kopiert hat, obwohl er das selber gar nicht will, natürlich wollte, nie wollte. Mein Gedanke war im Endeffekt, ob das normal ist, ob man das nicht ausschalten kann.
Offensichtlich ist das irgendwie so eine posttraumatische Nummer, die da hängen geblieben ist. Und dann, sein Bewusstsein sagt dir, ist scheiße, aber der Teufel in dir gewinnt dann am Ende den Kampf oft genug.
Ja gut, aber das klingt jetzt so, als könnte man ja gar keine Verantwortung selber übernehmen.
Doch, ja. Wahrscheinlich schon. Man kann es erklären, aber es entschuldigt halt nicht alles, ne?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall, ja, krass. Man kann nur allen Beteiligten jetzt richtig klischeemäßig das Beste wünschen, aber...
Mache ich ehrlich, Mann, mich hat das mitgenommen. Seine Frau hat mich, also hat mir auch so leid getan, Mann. Die
Natürlich, ja.
ist auf jeden Fall sehr stark. Also die wirkt ja immer noch so, als wenn sie da irgendwie drüber stehen würde. Aber ich meine, die hat da auch wirklich härteste Zeiten überhaupt durchgemacht und macht sie wahrscheinlich immer noch durch. Deswegen, ey, wünsche ich natürlich auch denen all das Beste. Aber es ist schwer zu sagen.
Es gibt so eine Szene, die sie nicht mit reingeschnitten haben, das hat auch der Juan Moreno erzählt im Interview, wo Haftbefehl mit Karte bezahlen wollte und nicht seine PIN wusste und dann seine Mutter angerufen hat, die wusste die PIN und er hat die PIN dann auch direkt in die Kamera gesagt, wiederholt. Und ja, die Mutter war, die ist als Sportlerin, als Ruderin nach Deutschland gekommen.
Krass.
Aus der Türkei, bei Beşiktaş, glaube ich. Oder Galatasaray. Auf jeden Fall
Geil.
irgend so einen bekannten Verein hat sie gerudert. Und dann hat sie ihren Mann kennengelernt. Aber sie hat darum gebeten, nicht in dem Film vorzukommen.
Ja, krass. Ich war ja noch letztes Jahr in Serbien bei der Ruderweltmeisterschaft in Belgrad, aber wird sie wahrscheinlich nicht mehr angetreten sein. Vielleicht in der
Weiß.
Seniorenklasse.
Wer weiß.
Andere dramatische Nachricht, die uns erreicht hat. Der Ulmer Münster ist nicht mehr der höchste Kirchturm der Welt. Hast du es mitbekommen? Ulm ist ja für eine einzige Sache bekannt
Ich
und so.
wusste das nicht bisher.
Und wenn es irgendwie um Ulm geht, ist doch die klassische, ist doch so ein bisschen ähnlich wie diese Mona Lisa Quizshow-Frage. Was ist der höchste Kirchturm der Welt? Es ging immer um den Ulmer Münster. Alle Broschüren in der Stadt, alles, womit die jemals warben, war, dass sie den höchsten Kirchturm der Welt haben.
Ja.
Aber in Barcelona haben sie die Sagrada Familia, bekannte katholische Kirche in Barcelona, haben sie umgebaut und die ist jetzt 163 Meter hoch, 1,5 Meter höher als die Kathedrale in Ulm. Und die Ulmer sorgen sich jetzt natürlich um die touristische Attraktivität. Alle Flyer-Plakate, alle Touristeninformationen müssen jetzt neu gedruckt werden. Sie sind am Überlegen, welche Formulierung sie wählen. Zweithöchste Kirche, höchste historische Kirche. Und einige fordern schon, ob sie jetzt aufstocken sollen.
Ja, safe. Wie viel müssen Sie aufstocken?
Eher 1,5 Meter.
Ja, safe aufstocken. Was für eine Überlegung.
Aber wird es dann nicht ein Wetteifern zwischen Ulm und Barcelona?
Ja, und?
Ja,
Ich
wahrscheinlich
bin für
muss es.
Ulm.
Ich bin auch für Ulm. Eigentlich muss es darauf hinauslaufen, dass man da jetzt wieder aufstockt. Es ist aber dann so ein bisschen wie diese Guinness-Buch der Rekorde. Da gibt es auch diese Kämpfe zwischen so diktatorischen Regimen. Wer hat jetzt die größte Flagge in der Hauptstadt? Und dann macht Turkmenistan eine größere und dann ist Kirgisistan als nächstes dran und dann kommt Afghanistan und so. Und dann betteln die sich immer hoch und dann haben sie immer höhere Flaggen. Immer größere Flaggen, weißt du? So in die Richtung geht das dann auch mit Ulm und Barcelona.
Ich würde Ulm Geheimprojekt machen. Erstmal 1,5 Meter höher oder 2 Meter höher, damit man den Weltrekord hat. Aber so eine Funktion einbauen, dass man auf Knopfdruck direkt noch 5 weitere Meter oder 10 rausholen kann. Das heißt, Barcelona baut kurz vor der Ernennung, drückt man den Knopf wie so ein Transformer, kommt
Ja, Mann.
Ulm, geht der Turm noch höher. Und
Ja,
dann können
Mann.
die aber richtig schauen, was sie mit ihrer Kirche haben.
Das wäre geil. Oder Ulm holt sich ein bisschen Investor, holt sich Scheich Money, wobei da kriegt man nicht für so katholische
Dachte ich
Projekte
auch
begeistert, ne?
gerade, das war mein erster Gedanke, warum die Kirche bis jetzt überhaupt noch in Ulm war, weil in Saudi-Arabien und in Katar die keinen Kirchturm bauen werden.
Ja, das ist das Problem, weil ansonsten, wenn sie das als Projekt bei den Scheichs pitchen und dann wird das auch genau, was du meinst, es fährt so aus, nur halt nicht 5 Meter, sondern dann wird es zu so einem kompletten Burj Khalifa,
Ja,
also so 300 Meter hoch oder so. Das wäre geil.
das wäre echt mal wichtiger Schritt. Ich bin ja bald in Abu Dhabi und da gibt es ein Louvre, habe ich gehört.
Krass.
Auch ein Louvre ist auch so ein skurriler Art und Weise, es auszudrücken, aber
Wahrscheinlich besseres als Original. Das Original, da wird eingebrochen, das ist längst baufällig. Die haben
stimmt.
große Renovierungsmaßnahmen angekündigt. Dieser legendäre Eingang da, der so pyramidenähnlich daherkommt, den wollen sie doch auch alles nochmal neu machen.
Ja, wird Zeit.
Ja.
Hoffentlich wird es.
Vielleicht das dicht machen und das Original einfach in Abu Dhabi
So.
platzieren.
Yes. Nice. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Sonntag wieder, wie jeden Sonntag.
Bei Fleischer und Glashaus, eurem Lieblingspodcast.
Tschüss.
Fleischer und Glashaus, das wöchentliche Magazin. Fleischer und Glashaus. Kernige Dispute und feurige Debatten. Fleischer und Glashaus. Der Gossen-Talk aus Hamburg-Ost. Die Nachrichten. Der feuchte Traum deines Vaters. Hören, was Spaß macht. 80er, 90er und das Beste von heute. The Saturday Night Show. Dispute, Gesten und Impressionen. Der Dialog, der sich gewaschen hat. Das Zwiegespräch mit Piff. Fleisch und Glashaus. Die gnadenlose Abrechnung.